Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gnäupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, im letzten Monat gab es für uns ja eine ganz besonders positive Nachricht. Was haben wir denn da vernommen?
Anton, ich nehme an, du meinst nicht die Kursentwicklung des S&P 500, denn die war tatsächlich für einen April katastrophal schlecht. Das letzte Mal, dass der S&P 500 eine so schlechte Kursentwicklung nachvollzogen hat in einem April, war übrigens im Jahr 1950, ja, also 72 Jahre her. Traditionell ist der April eigentlich ebenso wie der November ein eher guter Monat, aber keine Regel ohne Ausnahmen. Aber wenn ich mich nicht täusche, beziehst du dich mit Sicherheit auf unser Buch Closed-End Funds verstehen und bewerten, oder?
Genau so ist es. Und da gab es ja eine Nachricht vom Verlag. Was hat der uns denn mitgeteilt?
Der hat uns mitgeteilt, dass die erste Auflage nahezu verkauft ist und das Buch nach einem Monat bereits in den Druck muss erneut, was uns natürlich hochgradig erfreut, oder?
Ja, solche Ergebnisse habe ich mir natürlich erhofft, aber erwartet habe ich sie sicher nicht, dass das Buch jetzt nach gut einem Monat ausverkauft ist beziehungsweise jetzt nachgedruckt werden muss. Das ist schon eine schöne Freude und zeigt eigentlich, dass wir damit in eine wichtige, bisher noch nicht besetzte Nische gegangen sind. Und ja, nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön allen Lesern, Rezensenten und Unterstützern.
Ja, und ich ziehe den Hut vor meinem Co-Autor, den ich ab jetzt Eagle Eye Anton nenne. Denn mit akribischer Kleinarbeit hast du ja tatsächlich nochmal ein paar kleine Fehlerchen rausdestilliert, die selbst mir nicht aufgefallen sind und die dann in der zweiten Auflage verbessert werden. Von daher auch nochmal von meiner Seite aus Chapeau.
Ja, Eagle Eye Anton, das finde ich sehr sympathisch. Da triffst du einen guten Punkt. Aber abgesehen vom Buch, gibt's ja noch eine andere Sache, die wir vorab nochmal besprechen können, bevor es jetzt richtig ins Thema geht. Und zwar würden wir uns ganz gerne mal mit den Hörern auf der Invest treffen. Luis, wie wären denn da die genauen Modalitäten?
Also die diesjährige Invest findet statt am 20. und 21. Mai in Stuttgart, wird ja auch organisiert von der Börse Stuttgart. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Und der Finanzbuchverlag hat uns erfreulicherweise einen Teil vom Stand für genau so ein solches Leser- und Hörertreffen zur Verfügung gestellt. Und da wollten wir einen Termin festklopfen und hiermit kundtun, nämlich am Samstag, dem 21. Mai um 12 Uhr am Stand des Finanzbuchverlages. Und dort freuen wir uns endlich wieder eine Vor-Ort-Veranstaltung, richtige Menschen treffen. Und wer jetzt noch ein Ticket für die Invest benötigt, kann dieses gratis beziehen. Ich habe vor einiger Zeit das schon bei mir auf dem Blog publiziert und die Seite ist aufrufbar unter nurbaresistwahres.de/invest2022, also invest2022 zusammengeschrieben. Und das ist praktischerweise auch die Buchvorstellung gleichzeitig, da ein bisschen die Seite nach unten gehen. Und da ist dann eine genaue Anleitung über die ein Freiticket bezogen werden kann. Der Aktionscode, der lautet übrigens nur Bares ist Wahres 22. Der kann dann auch direkt auf dem Bestellformular bei der Messe Stuttgart beziehungsweise auf dem entsprechenden Buchungsportal eingegeben werden. Wer sich da also schon auskennt, unter messeticketservice.de mit dem Aktionscode nur Bares ist Wahres 22 gibt es das Gratisticket plus Nahverkehrsticket ebenfalls gratis dazu für den Weg in die Stuttgarter Messehallen und dann, wie gesagt, am 21. Mai am Samstag um 12 Uhr am Stand des Finanzbuchverlags. Ich glaube, das waren jetzt alle wichtigen Infos zur Invest, oder?
Ja, das werden die wichtigsten Punkte vorab gewesen sein. In der Mai-Folge widmen Luis und ich uns mal den sogenannten Dividendenmythen. Heißt, wir gehen Vorurteilen und Stereotypen rund um Dividendenwerte bzw. Einkommensinvestoren auf den Grund und beziehen dazu Stellung. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es jetzt losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
Aber klar doch, und das ist nach wie vor unverändert und kommt von CapTrader, dem Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ja, selbst Nischentitel können da bezogen werden, wie vermutlich unsere beiden Hochdividendenwerte des Monats. Ein weiterer, um nicht zu sagen der Pluspunkt, sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada, den USA, aber auch in Fernost. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über ekip.captrader.com und dazu gibt es dann von uns auch eine kleine Überraschung zur Depoteröffnung. Und damit gebe ich an Anton ab. Und wie schaut es denn aus mit den Mythen rund um Dividenden?
Ja, danke für den Hinweis auf unseren Sponsor, Luis. Wenn man sich regelmäßig in Gruppen bewegt zu Finanzthemen, zu Anlagethemen oder auch sich, wenn man sich dann auch mal Videos oder Podcasts zu Finanzthemen zu Gemüte führt, dann begegnet man ja tatsächlich doch regelmäßig gewissen Vorurteilen und ja, Mythen, Dividendenmythen, gerade ja gegenüber Einkommensinvestoren. Also da gibt es schon vieles, was da unterstellt wird, was ich regelmäßig höre, wo ich mir dann denke, ja, da ist durchaus manchmal was dran. Manchmal werden Dinge aber auch einfach viel zu einfach dargestellt und die Realität, gerade in der praktischen Umsetzung, ist dann doch oft ja nicht ganz so trivial, sondern eher komplex. Von daher finde ich es gut, dass wir heute nochmal ein paar dieser Dividendenmythen aufgreifen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir direkt mal mit dem klischeehaftesten Dividendenmythos schlechthin einsteigen, der ja manchmal so mit Einkommensinvestoren in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das dieser Punkt: Die Höhe der Dividende ist das wichtigste oder gar einzige Kaufkriterium für Einkommensinvestoren. Luis, was ist dazu deine Meinung? Und vielleicht können wir erst mal auf die auf die Punkte eingehen, wo das Vorurteil der Dividendenmythos vielleicht stimmt, und dann können wir es vielleicht auch noch mal ein bisschen kritischer beäugen, das Ganze.
Ja, die Aussage ist natürlich so erstmal eindeutig falsch. Ja, die Höhe der Dividende sollte natürlich ebenso wenig das einzige Kriterium für die Auswahl eines Wertpapiers sein, ja, wie die Augenfarbe das einzige Kriterium bei der Partnerwahl. Ja, ich glaube, darüber besteht Einigkeit. Da brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu diskutieren. Es stellt sich ja überhaupt die Frage, ob es ja Lebensbereiche oder Entscheidungsbereiche gibt, die man wirklich auf ein einziges Kriterium reduzieren kann, oder ob da nicht doch eben, ja, bei einer hinreichend komplexen Entscheidung letztendlich immer eine Vielfalt an Kriterien angelegt werden müssen, was ja dann auch die Entscheidung so schwierig macht, weil ich ja dann auch Sachen gegeneinander abwägen muss. Ja, also von daher, ich kenne auch niemanden, der das behaupten würde, dass die Höhe der Dividende das einzige Kriterium wäre. Du, Anton?
Also bei Einkommensinvestoren hört man das eher selten. Bei denen, die Aussagen über Einkommensinvestoren treffen, hört man das aber doch schon in einer gewissen Regelmäßigkeit. das kann man ja schon mal so konstatieren. Grundsätzlich ist eine gewisse Barrendite für einkommensorientierte Anleger eine notwendige Bedingung. Also wenn ich auf Ausschüttungen setze, muss einfach eine gewisse Barrendite geboten werden. Wo die jetzt genau liegt, das ja, kann man dann individuell für sich entscheiden. Aber das ist erstmal eine notwendige Bedingung, wenn man Einnahmen erzielen möchte, dass man dann auf einen ausschüttenden Wert setzt. Das ist erstmal so klar, denke ich. Natürlich ist aber, wie du jetzt auch schon richtig gesagt hast, die reine Höhe in Form einer ausgewiesenen Dividendenrendite, die sich dann oft auf vergangene Zahlen bezieht. Das ist ja auch häufig dann ein Rückblick. Aber natürlich ist das Ganze nicht hinreichend dafür, dass das dann eine passende Sache sein muss. Also heißt in der Praxis, wenn ich jetzt beispielsweise Beteiligungen aussuche, dann achtet man natürlich auf ein gewisses Ausschüttungsniveau. Aber daneben, wie auch bei der Partnerwahl, sind verschiedene andere Faktoren sehr entscheidend, unter anderem die Zahlungsnachhaltigkeit, aber auch ja eine gewisse Verschuldungsquote beispielsweise. Also jetzt mal, wenn man die Zahlungsnachhaltigkeit ignorieren würde, dann wäre das eigentlich schon offensichtlich, wie wenig aussagekräftig die nackte Barrendite wäre.
Ja, absolut, ne? Und auch bei der Partnerwahl ist ja die Zahlungsnachhaltigkeit auch ein nicht zu verachtendes Kriterium. Ja, aber du sagst es ja richtig, und wir setzen das ja auch genauso um, beispielsweise bei unserer Cash-Ampel, sonst hätte die ja auch nur ein einziges Feld, Dividendenhöhe. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern ja, wir nehmen hier ein ganzes Bündel an Faktoren, und selbst dabei wissen wir ja, dass das jetzt keine Garantie für irgendetwas ist. Ja, also auch eine Dividendenserie, aber da kommen wir auch noch später drauf, ja, die eben 100 Jahre anhält oder noch länger, kann irgendwann gebrochen werden. Ich erinnere hier an Shell im Jahr 2020. Und von daher, ja, ist es sowohl beim Anton so als auch bei mir so, dass wir natürlich auf ein ganzes Bündel an Faktoren auch achten bei der Titelauswahl. Und ich meine, allein die Tatsache, dass wir zum Beispiel auch schwerpunktmäßig eben auf Sammelanlagen zurückgreifen und nicht auf Einzelwerte, spielt ja da auch eben ein Stück mit rein, ja, um eben nicht sich abhängig zu machen, ja, von einer Einzelorganisation und deren aktuellen Zahlungspotenzial.
So ist es. Und ich denke, dann können wir direkt mal zum Dividendenmythos Nummer 2 übergehen. Und der ist auch wirklich allgegenwärtig in Social Media und auf YouTube. Und zwar so der gesamte Bereich, dass bestimmte Ausschüttungsquoten bei Beteiligungen vor anderen Ausschüttungsquoten zu bevorzugen sind. Also da hört man teilweise Sachen wie, ein Unternehmen muss mindestens 20% des Gewinns ausschütten, damit es gut ist, aber darf maximal beispielsweise 3/4 des Gewinns ausschütten. Also das hört man sehr oft. Ich persönlich finde solche Pauschalaussagen, also generell Pauschalaussagen, finde ich schwierig. Die werden in den seltensten Fällen der komplexen Realität gerecht, solche Pauschalaussagen. Aber gerade diesen Punkt sehe ich doch sehr kritisch. Aber Luis, was ist denn vielleicht dran an diesem Punkt? Also was stimmt vielleicht doch?
Was natürlich richtig ist, dass eine übermäßige Ausschüttungsquote natürlich dazu führt, dass ja die Substanz aufgezehrt wird des jeweiligen Unternehmens. Also von daher, da ist natürlich auch ein wahrer Kern dahingehend, dass dauerhaft zu hohe Ausschüttungsquoten natürlich vermieden werden sollten. Aber davon abgesehen fangen dann natürlich auch so die Definitionsprobleme an, nämlich allein schon mit der Frage, worauf bezieht sich die Ausschüttungsquote? Auf den Gewinn? Dann stellt sich natürlich wieder die Frage, naja, der Gewinn ist eben eine steuerrechtliche Größe, die sich eben aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt, ja, wo solche Sachen drin sind wie eben Abschreibungen. Und dann wird die Aussagekraft einer solchen Kennzahl, eines solchen Indikators natürlich sehr gering, beispielsweise bei Unternehmen, die zwar rote Zahlen schreiben, aber einen satten positiven Cashflow haben. Und das haben wir eben häufig, ja, gerade zum Beispiel im Immobilienbereich, im Infrastrukturbereich, was ja auch so beliebte Branchen bei Einkommensinvestoren sind. Und da müsste ich ja eigentlich die Ausschüttungsquote beziehen auf den Cashflow und weniger auf den Gewinn. Das wird dann aber nicht gemacht, sondern dann wird der fälschlicherweise der Eindruck erweckt, beispielsweise, dass mit einer Ausschüttungsquote jenseits der 100% bezogen auf den Gewinn, ja, hier die roten Alarmlampen angehen, obwohl das ja gar nicht so kritisch ist, beispielsweise, weil der Cashflow eben ja deutlich positiv ist und eben solche Ausschüttungsquoten zulässt. Ja, das ist zum Beispiel so ein Knackpunkt, den wir immer wieder erleben. Und wo wir gerade bei Immobilien sind, es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Instrumenten, wo ja quasi per Gesetz vorgegeben ist, dass eine bestimmte Mindestausschüttung getätigt werden muss und die bezogen auf den Gewinn häufig eben ja irgendwo zwischen 75% und 90% liegt. Ja, beispielsweise eben bei den Real Estate Investment Trusts. Also ein solcher Trust kann gar nicht eine Ausschüttungsquote von beispielsweise 50% fahren. Das dürften die ja gar nicht.
Ja, den Punkt mit dem Cashflow, den fand ich jetzt sehr gut von dir. Tatsächlich besteht ja de facto ein steuerlicher Anreiz für die meisten Unternehmen, einen möglichst niedrigen Gewinn auszuweisen. Also wenn man es mal wirklich durchdenkt, ist es sinnvoll, den Gewinn, den ausgewiesenen Gewinn weitestgehend zu drücken. Wer selbstständig ist, der weiß das, dass es interessant ist, den ausgewiesenen Gewinn weitestgehend zu reduzieren, also zu drücken im legalen Bereich, aber daneben eben viele freie Geldmittel zu haben. Das ist steuerlich interessant und das machen die Selbstständigen, das machen die Unternehmen, das machen die Aktiengesellschaften. Und wenn man das mal durchdenkt, dass es da einen Anreiz gibt, den Gewinn in der Bilanz zu drücken und den Cashflow tendenziell zu maximieren, dann merkt man auch, dass so ausgewiesene Gewinnausschüttungsquoten eine wirklich begrenzte Aussagekraft haben. Tatsächlich, wie du es aber auch schon gesagt hast, sind dauerhafte Zahlungen oberhalb der tatsächlichen Ertragslage kontraproduktiv. Das ist ja klar. Aber trotzdem sind Pauschalaussagen über irgendwelche Ausschüttungsquoten meiner Meinung nach ja überhaupt nicht zweckmäßig. Allein mal, wenn wir uns verschiedene Branchen ansehen, also beispielsweise, wenn wir im Bereich der Infrastruktur, der Immobilien, der erneuerbaren Energien oder der Leasinggesellschaften sind, dann kann es völlig vertretbar sein, 100% des Gewinns oder 100% des Free Cash Flows nach Instandhaltungsinvestitionen auszuschütten. Das kann völlig angebracht sein, vor allem wenn wir mal an Infrastrukturbeteiligungen denken. Die sind ja häufig, das kann man ja häufig nicht unendlich weit hochskalieren, wenn ein Fonds in koreanische Brücken investiert, da gibt es tatsächlich einen, dann kann der nicht einfach unendlich weit Erträge reinvestieren, weil dafür braucht es einfach Konzession, dafür braucht es einen Bedarf an Brücken und einfach die nächste Brücke irgendwo hinstellen und da rein investieren, kann betriebswirtschaftlich sehr fragwürdig sein. Heißt, bei vielen Bereichen ist 100% Ausschüttungsquote absolut unproblematisch, immer nach Kosten und nach Instandhaltungsinvestitionen. Das muss ganz klar dazu gesagt werden.
Es gibt übrigens in Deutschland eine große Gruppe an Investoren, die regelmäßig sich selber Ausschüttungsquoten von über 100% bezogen auf den buchhalterischen Gewinn zugestehen, und das sind Immobilieneigentümer. Ja, denn hier ist es ja auch so, dass die aus den Mieterträgen die Instandhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten begleichen, etwas in die Rücklage stecken, aber den Rest ja letztendlich auch an sich selber ausschütten. Und das beinhaltet eben auch die besagten Abschreibungen. Ja, also, und hier ist ja auch ein völlig normaler, völlig üblicher Vorgang, der interessanterweise meines Wissens noch nicht dazu geführt hat, dass die problematischen Ausschüttungsquoten von Immobilieneigentümern in Deutschland hier mal beanstandet wurden oder diskutiert wurden, weil es eben nichts zu beanstanden gibt. Ja, wenn die Rücklagen dann da sind, dann kann ich so ein Objekt letztendlich Dutzende oder hunderte Jahre erhalten, vermieten, und eben durch die Abschreibungen, die mir als Eigentümer vom Gesetz her zustehen, diese eben mit meinen Einnahmen gegenrechnen, und dadurch komme ich dann eben auch bezogen auf den Überschuss auf sehr hohe Ausschüttungsquoten, die aber eben komplett durch den Cashflow gedeckt sind.
Jetzt haben wir ja vor allem die relativ hohen Ausschüttungsquoten besprochen, wieso die in manchen Fällen völlig vertretbar, wenn nicht sogar angebracht sein können. Auf der anderen Seite wird aber auch teilweise über geringe Ausschüttungsquoten gesprochen, dass es doch ein Qualitätsmerkmal wäre, wenn ein Unternehmen mindestens beispielsweise 20% des Gewinns an die Aktionäre weiterleiten würde. Und das sehe ich, halte ich genauso wie, also eine Angabe von gewissen Mindestausschüttungsquoten halte ich genauso wie Maximalausschüttungsquoten für überhaupt nicht zweckmäßig, weil das wirklich Fall-zu-Fall-Entscheidungen sind. Für manche Beteiligungen, für manche Unternehmen kann 100% Ausschüttungsquote vom Gewinn oder 100% Ausschüttung vom Free Cashflow völlig gesund sein. Für andere Unternehmen kann es kontraproduktiv sein, überhaupt Gelder auszuschütten. Beispielsweise dann, wenn die Renditen aufs eingesetzte Kapital im Unternehmen einfach so hoch sind, beispielsweise 15% oder 20% pro Jahr, dass es keinen Sinn macht, rein wirtschaftlich betrachtet, die Gelder weiterzuleiten. Das ist ja immer eine Abwägung zwischen intern möglichen Renditen und ansonsten am Aktienmarkt möglichen Renditen. Und wenn man im Unternehmen 20% PA erwirtschaften kann, relativ kalkulierbar, dann ist es einfach nicht klug, die Gelder weiterzuleiten. Kann man natürlich trotzdem machen, gibt es Pro- und Kontra-Argumente, aber rein so betrachtet sind genauso Mindestausschüttungsquoten, zumindest meiner Meinung nach, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, genauso wie Maximalausschüttungsquoten nach meiner Meinung einfach ein bisschen Quatsch.
Sehr schön. Nachdem wir jetzt den Punkt der Ausschüttungsquote erschlagen haben, was hast du denn da als dritten Punkt noch mitgebracht?
Ja, als dritten Punkt habe ich auch noch so einen Klassiker mitgebracht, und zwar der Punkt, dass die Kursentwicklung Einkommensinvestoren doch völlig egal ist. Was hältst du davon, Luis? Wo siehst du vielleicht, dass da was dran ist, und wo greift das Ganze vielleicht doch noch zu kurz?
Als relative Aussage könnte ich den Mythos tatsächlich ein Stück weit durchgehen lassen. Als relative Aussage dahingehend zu verstehen, dass Einkommensinvestoren die Kursentwicklung oder dass Einkommensinvestoren die Kursentwicklung etwas gelassener betrachten können als reine Kursgewinninvestoren. Und das hat man ja sehr schön gesehen in der ersten Dekade dieses Jahrtausends. Ich erinnere nur noch mal daran, wer im Jahr 2000 in den breiten Aktienmarkt eingestiegen ist, ja, der musste bis 2012 warten, beispielsweise bei US-Werten, um seinen Einstand wiederzusehen. Zwischenzeitlich im Jahr 2007 lag ja die Summe dann noch mal darüber, aber wirklich nur kurzfristig, weil dann kam die Lehman-Pleite. Und ich muss schon sagen, ich persönlich empfand das in der Zeit als äußerst beruhigend bei der hohen Volatilität. Zumindest ja eine verlässliche Auszahlungshistorie hier oder darauf zurückgreifen zu können. Ja, also hier wirklich regelmäßig einen Cashflow zu generieren. Natürlich ist auch der gesunken, aber bei weitem nicht so dramatisch. Ja, und auch hier ist es durchaus möglich, den Zahlungsstrom so zu optimieren, dass der Schwund auch im Fall eines Crashes relativ gering ist. Ja, und vor dem Hintergrund kann man dann tatsächlich etwas entspannter an das Investieren an sich, an den Aktienmarkt an sich angehen. Ganz einfach, deswegen, ja, weil ich eben eine positive Komponente habe und eben nicht wie ein Kursgewinninvestor zwingend darauf angewiesen bin, ja, dass ich ja letztendlich eine positive Kursdifferenz irgendwo optisch habe.
Ja, das sehe ich so wie du. Die Kursperformance steht tatsächlich auch bei mir nicht im Fokus, weil sie für mein eigentliches Ziel der verlässlichen, hohen und inflationsgeschützten Barerträge einfach nicht entscheidend ist. Kurzfristig schaue ich deshalb kaum auf die Kursentwicklung, dass ich das jetzt nicht sehe, dass die Kurse mal ein bisschen hoch und runter gehen. Das kann ich nicht behaupten von mir. Aber das ist jetzt einfach nicht in meinem täglichen Fokus als Investor. Man sieht es natürlich ein gewisses Auf und Ab der Kurse, aber am Ende ist es nicht entscheidend, kurzfristig betrachtet, und von daher steht es einfach nicht. Ich habe das jetzt nicht täglich auf dem Schirm, und es ist jetzt nicht von täglichem oder wöchentlichem oder monatlichem Interesse, wie sich gerade die Kurse verhalten haben. Trotzdem, und da muss man halt wirklich ein bisschen das Ganze differenzierter betrachten, obwohl es kurzfristig für mich jetzt nicht so interessant ist, wie sich die Kurse verhalten. Trotzdem ist es mir natürlich nicht egal. Und da sind wir wieder bei so einem Punkt. Pauschalaussagen greifen häufig zu kurz. Kurzfristig sind sie für mich nicht sehr relevant. Gerade langfristig betrachtet ist mir ein Anstieg bei den Kursen aber durchaus wichtig. Ich habe meine Strategie so entworfen, dass die Kurse langfristig ein gutes Potenzial haben, auf Inflationsniveau zu steigen. Heißt unterm Strich dann, dass ja, kurzfristige Wertschwankungen für mich eher uninteressant sind. Langfristig achte ich dann aber schon sehr darauf, dass ein gewisses nominales Wachstum stattfindet, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Und nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Natürlich kann ich mein Portfolio nicht so steuern, dass in 3 Jahren Kursgewinn X entstanden ist. Sowas geht natürlich nicht. Aber ich kann mich in Wertpapierbereichen bewegen, wo historisch gewisse Renditen erwirtschaftet wurden. Und wenn man sich eben nur einen gewissen Teil dieser erwarteten Renditen auszahlen lässt in bar, dann besteht einfach ein Erwartungswert auf Kursgewinne. Natürlich, das ist kurzfristig betrachtet alles andere als sicher, aber langfristig betrachtet sind gerade sowas wie unternehmerische Eigenkapitalrenditen doch sehr konstant.
Da pflichte ich dir in Summe bei. Die Tatsache, dass Einkommensinvestoren nicht den Fokus auf Kurssteigerungen haben, bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass Kurse völlig egal sind. Wobei man aber auch fairerweise sagen muss, Werte, deren Kurse ja arg abgestraft werden, also die stark sinken. Das ist in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ein Indiz dafür, dass dann auch mit dem Geschäftsmodell irgendwas nicht passt und dass dann über kurz oder lang auch der Cashflow folgen wird. Ja, also es gibt ja, oder mir ist zumindest noch kein Unternehmen untergekommen, was über ein hervorragendes, zahlungskräftiges, krisenfestes, cashflow-starkes Geschäftsmodell verfügt und wo der Kurs dann kontinuierlich abschmiert. Das wäre sicherlich ein Kuriosum. Ja, aber ich denke auch mit dieser Philosophie einher geht eventuell auch eine, ja, wie auch eingangs erwähnt, höhere Toleranz gegenüber Verlusten und dann eher mal die Bereitschaft, diese auszusitzen. Das hat mir auch mal irgendwann ein junger Leser geschrieben, weil so in der Anfangszeit, wo ich meinen Blog gemacht habe, ich ja dann eher propagiert habe, na ja, so eine Einkommensstrategie lohnt sich ja erst, ja, wenn man schon so einen anständigen fünfstelligen Betrag zusammen hat, damit es dann auch ein bisschen Spaß macht, was da monatlich rumkommt. Und da hat mir eben besagter junger Leser geschrieben, nee, würde er ganz anders sehen. Ja, er fängt gerade an mit dem Vermögensaufbau, aber er sieht das als ungeheure Motivation, diese Zahlungen. Und zum Zweiten, ja, auch wenn nicht besonders hoch sind, aber er rechnet eben in, ja, Konsumgegenwerten. Ja, also beispielsweise, selbst wenn ich dann eben 10 Euro im Monat umgerechnet an beispielsweise Dividenden erziele, der hat das eben nicht in 10 Euro gerechnet, sondern dann eben seinen Mobilfunkvertrag. Ja, und ich denke mal, das hilft tatsächlich dann auch gerade so durch Krisenphasen durch.
Ja, die psychologische Komponente bei der Einkommensstrategie, die ist wirklich einer der Hauptvorteile, gerade in der Ansparphase hinten raus. Beim Verrenten gibt es natürlich auch viele technische Vorteile, aber die haben wir hier ja auch schon regelmäßig besprochen. Kommen wir zum nächsten Dividendenmythos. Und zwar wäre das: Wer auf Einkommenswerte setzt, bildet automatisch Klumpenrisiken im Depot. Was ist denn davon zu halten, Luis?
Das liegt natürlich ausschließlich in der Hand des Anlegers. Ja, ich kann mein einkommensorientiertes Portfolio sehr klumpig gestalten. Ich kann es natürlich auch sehr diversifiziert gestalten. Ja, wenn ich mir in mein Portfolio vor allem Ölwerte reinhole, dazu vielleicht noch ein paar Royalty Trusts, die hier im, ja, Öl- und Gasbereich tätig sind, ergänzt um MLPs, die hier Ölfördertätigkeiten innehaben und weiß nicht, Real Estate Investment Trusts, deren Immobilienbestand überwiegend in Houston, Schrägstrich Texas, angesiedelt ist, dann kann ich mir natürlich auch mit der Einkommensstrategie oder einkommensorientierten Strategie ein Klumpenrisiko ins Portfolio holen, das in dem Fall halt sehr eng, ja, am Ölpreis hängt. Aber, und das ist ja so ein Stück weit, ja, unsere Mission in Anführungsstrichen, ich kann natürlich mein Einkommensportfolio auch extrem diversifizieren über mehrere tausend Titel weltweit, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Währungsräume, unterschiedliche Branchen und Geschäftsmodelle und mir da tatsächlich, ja, sprichwörtlich tausende von Einkommensquellen erschließen. Und dann bin ich ja deutlich besser ausdiversifiziert als Einkommensinvestor, als beispielsweise ein Kursgewinninvestor, der sich ausschließlich auf, ja, europäische Aktien beispielsweise konzentriert.
Da bin ich völlig bei dir, Luis. Deine kleine Aufzählung, also für ein klassisches Klumpenrisiko im Bereich der Energie, das hätte man noch gut um Schiffsleasinggesellschaften mit Schwerpunkt auf Öltankern oder LNG-Tankern ergänzen können. Dann wäre das hochriskante Klumpendepot perfekt, wahrscheinlich an der Stelle. Obwohl, mir ist noch was anderes eingefallen. Es gibt ja dann auch noch Finanzierungsgesellschaften und BDCs, die überwiegend beispielsweise Explorationsunternehmen finanzieren. Also dann wäre es wirklich oberflächlich diversifiziert, am Ende aber doch hochriskant. Das nur an der Stelle. In Summe gibt es natürlich in der Tat viele Nischenanlagen mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Also man denke an MLPs, an BDCs, an Royalty Trusts und so weiter. Gibt's sehr viele Möglichkeiten, in gewissen Nischen zu investieren, wo dann doch überdurchschnittliche Barrenditen bestehen. Als Einkommensinvestor muss man aber nicht zwingend Klumpenrisiken im Portfolio bilden. Und ich bin sogar der Meinung, dass man als einkommensorientierter Anleger wesentlich diversifizierter sein kann. Nicht nur im Vergleich zu einem ETF auf europäische Aktien, sondern ich bin auch der Meinung, dass man wesentlich breiter aufgestellt sein kann als jetzt so ein klassisches 70-30 ETF-Portfolio und dass man auch besser aufgestellt sein kann als jetzt ein 70-30 ETF-Portfolio plus Small Caps. Das ist ja auch, sag ich mal, eine Weiterentwicklung davon. Und da bin ich wirklich der Meinung, da geht gerade für einkommensorientierte Anleger noch deutlich mehr. Ich halte beispielsweise CEFs, die den MSCI World und MSCI Emerging Markets ETFs sehr ähnlich sind. Daneben bin ich aber auch in Small Caps, in außerbörsliche Beteiligungen wie Private Equity und Private Debt investiert, aber auch in verschiedenste Formen von Krediten, Lizenzen, Anleihen, Preferred Shares. Ich halte Direktbeteiligungen im Bereich der Solarparks, du ja auch meines Wissens nach. Und das sind nur einige Beispiele dafür, wie groß doch das Universum an potenziell interessanten Einkommensvehikeln ist. Und wenn man das ein bisschen strukturiert angeht, ist man damit deutlich breiter aufgestellt als jetzt ein 70-30 ETF-Depot und von den Risiken her dann auch meiner Meinung nach ja, gut für kommende Krisen gewappnet.
Nicht zu vergessen unsere heißgeliebten Musikrechte.
Ja, das ist auch so ein Beispiel. Der Hypnosis Songs Fund, eine sehr unkorrelierte Anlageklasse im Vergleich zu
genau.
Aktien.
Ja. Genau, Anlageklassen, du sagst es selber, das ist, glaube ich, der große Vorteil des Einkommensinvestors. Er kann sich wirklich hier Anlageklassen erschließen und das besprechen wir auch ausführlich in unserem Buch zu Closed End Funds, die ja über in Anführungsstrichen normale börsennotierte Aktiengesellschaften oder Fonds oder ETFs gar nicht erreichbar sind. Ja, also beispielsweise auch die Anlageklasse der P2P-Kredite kann ich natürlich über die Plattform abbilden, kann ich aber auch über einen entsprechenden Fonds abbilden. Ja. Und damit bekomme ich natürlich eine extrem breite Streuung hin, und zwar über die Börse, aber eben auch mit vielen außerbörslichen Engagements, ja, die eben in eine Börsenhülle gepackt sind.
Exakt. Und der nächste Dividendenmythos wäre dann noch: Hochdividendenwerte haben in der Regel einen schlechten Kursverlauf. Ja, hört man auch regelmäßig, wird dann auch gerne mal mit Einzelbeispielen untermauert, diese These. Luis, was meinst du zu diesem Mythos?
Ja, mit Einzelbeispielen kann ich alles und nichts beweisen, sowohl im Einkommens-Dividendenbereich als auch im ja, Wachstumswertebereich. Wir können es ja mal vor Augen führen, dass mit Wachstumswerten eben zwischen dem Jahr 2000 und 2012 kein Blumentopf zu gewinnen war. Ich hatte eben gesagt, der S&P 500 Index stand 2012 dann endlich da wieder, wo er zuletzt im Jahr 2000 war. Dies aber auch vor allem dank der Titel im Index, die ausschütten. Ja, wenn ich das Ganze nochmal separiere und mir den Nasdaq angucke, beispielsweise, also nicht separiere, sondern mir eben den Nasdaq angucke als Technologie- und Wachstumswertebörse, ja, da sehen die Zahlen ja noch schlimmer aus, ja. Und die große Rallye fing ja auch erst in den 2010er Jahren an. Und wenn ich mir da den entsprechenden Zeitraum ansehe, dann werde ich da auf entsprechende schlechte Kursentwicklungen kommen, ne? Umgekehrt kann ich mir auch einkommensorientierte Werte, beziehungsweise wirklich klassische Werte hier, Dividendenaktien oder Fonds oder ETFs anschauen, die ja über Jahrzehnte auch eine sehr solide, teilweise hervorragende Kursentwicklung hingelegt haben, wo es also im Prinzip zusätzlich zur Ausschüttung ja auch noch satte Kursgewinne gab. Und beispielsweise der Smart Center Real Estate Investment Trust aus Kanada ist immer so ein Lieblingsbeispiel, wenn wir schon auf so Einzelbeispiele gehen. Ja, der hat allein zwischen 1994 und Ende 2021 eine Kursrendite von 1572,8% hingelegt. Ja, zudem seit 2006 eine makellose Dividendenhistorie, hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 6,1%. Also solche Werte gibt es auch. Natürlich, wenn ich hier in Einzelwerte gehe, habe ich immer das Risiko, dass ich auch daneben greife. Und auch hier gibt es Negativbeispiele, zuletzt in den letzten Jahren arg gebeutelt, beispielsweise zu stark gehebelte Real Estate Investment Trusts oder solche mit einem Geschäftsmodell, Einkaufszentren in B- und C-Lagen. Ja, das sind sicherlich Sachen, die schlecht gelaufen sind, oder bestimmte MLPs, die stark an Wert verloren haben, oder entsprechende Closed-End-Funds, die hier mit ja, Hebel gearbeitet haben und die dann eben das Jahr 2020 arg erwischt hat. Jetzt von Hebelprodukten selber, wie den berühmten Exchange-Traded Notes, den geleveragten, ganz zu schweigen. Ja, natürlich, die gibt es auch. Ja, aber es gibt eben auch die Gegenbeispiele. Und vor dem Hintergrund ist es letztendlich, wie ein ja, normaler, in Anführungsstrichen, Aktienanleger auch, wichtig, ja, hier nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern eben gleich den ganzen Heuhaufen mitzunehmen.
Ja, auf Einzelwertebene gibt es ja in der Tat viele ja, Pro- und Kontra-Beispiele. Also es gibt Einzelwerte, die extrem positive Kursrenditen hatten, wie beispielsweise auch Brookfield Renewable Partners. Erstmalig hatten wir die, meine ich, besprochen, beide, als die so bei 6-7% Dividendenrendite lagen. Danach ist der Kurs ja in gewisser Weise ein bisschen davongelaufen. Auf der anderen Seite gibt es viele Einzelwerte, die es kurstechnisch stark erwischt hat. Und um diese These, Hochdividendenwerte haben in der Regel einen schlechten Kursverlauf, um diese These zu untermauern, wird dann ja in manchen Beispielen der Global X Super Dividend ETF als, ja, als Benchmark herangezogen und wird dann die Aussage getroffen, dass dieser ETF exemplarisch wäre für Einkommenswerte im Allgemeinen. Und da bin ich dann doch etwas überrascht, weil mein Portfolio sich überhaupt nicht so verhält wie der Global X Super Dividend ETF. Und ich nehme mal ganz stark an, dass es sich bei dir auch nicht so verhält. Wie können wir denn dieses Global X Super Dividend ETF Argument ein bisschen entschärfen, Luis?
Ja, hier spielt natürlich vor allem die ETF-Konstruktion beziehungsweise der zugrunde liegende Index eine Rolle. Und auch das haben wir ja schon mehrfach in Beiträgen erwähnt oder beschrieben, ja, dass hier ein Problem insbesondere bei dividendenorientierten ETFs entstehen kann, wenn der zugrunde liegende Index, ja, bestimmte, ja, sagen wir mal, Dividendenfallen nicht verhindert. Und eine Falle ist beispielsweise, ja, die Bildung von Klumpenrisiken. Und genau das ist eben bei dem Global X Super Dividend ETF passiert, wo eben konstruktionsbedingt ein hoher Anteil von Immobilienwerten sich angesammelt hat und hierunter nochmal explizit ein hoher Anteil von sogenannten Mortgage-Reits. Das heißt also hier wirklich, ja, eine Nische in der Nische wurde hier sehr, sehr groß aufgeblasen und diese in den letzten Jahren halt eben relativ schlecht gelaufen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass hier der Kurs deutlich abgeschmiert ist. Ja, und das hat aber jetzt erstmal mit einkommensorientierter Geldanlage per se nichts zu tun, sondern ist eben konstruktionsbedingt ja beim Index zu suchen, ne, die Ursache dafür. Gibt andere Beispiele. Es gibt beispielsweise, das habe ich auch mal besprochen in einem Blogbeitrag, von iShares einen Asia Pacific ETF, auch dividendenorientiert. Und wenn man sich da mal eben den Konstruktionsmechanismus anguckt, dann wird man eben feststellen, da ist eben auch keine Vorsorge getroffen, beispielsweise für Länderkonzentrationen. Das hat eben zur Folge, dass das de facto ein Australien-ETF, ja, mit so ein bisschen Pazifik-Beimischung aus Taiwan, China und Indonesien ist. Ja, einfach, ja, weil konstruktionsbedingt einfach geguckt wurde, naja, wo gibt es die meisten entsprechenden Dividendenzahler? Ah, die sind in Australien. Und das hat dann eben den Schwerpunkt herausgebildet. Ja, und das ist generell bei ETFs etwas, worauf man eben achten muss. Das beschreiben wir auch recht ausführlich in unserem Buch.
Und ich meine, was jetzt gerade beim Global X Super Dividend ETF eine große Rolle gespielt hat, ist ja auch dieser Umbruch, Trägheitseffekt. Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären, Luis?
Ja, der Umbruch Trägheitseffekt. So habe ich mal den Umstand genannt, dass auf einer abstrakten Ebene letztendlich die Dividendenrendite immer dann am höchsten ist, wenn das Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Warum? Ganz einfach. Wie wird denn so eine Dividendenrendite errechnet? Es wird der Kurs von heute genommen und es wird dann die Dividendenzahlungen über eine bestimmte Periode, in der Regel die letzten 12 Monate, herangezogen. Dann wird einfach nur geguckt, naja, ich teile oder ich summiere die Dividendenzahlungen der letzten 12 Monate auf, egal ob jetzt monatlich, quartalsweise oder jährlich, ja, und teile diese Summe durch den aktuellen Kurs und dann habe ich die Dividendenrendite. Das ist natürlich so ein Stück weit wie Autofahren, ja, mit Blick in den Rückspiegel. Ja, ich habe dann natürlich, klar, eine Dividendenrendite, aber die bezieht sich natürlich dann ausschließlich auf die Vergangenheit. Das ist insofern dann unproblematisch, wenn das Unternehmen ein Geschäftsmodell pflegt, ja, was auch in Zukunft, ja, mindestens mal gleich hohe Dividendenzahlungen erlaubt oder sogar Steigerungen, dann wäre ich sogar positiv überrascht. Das Problem ist aber, wenn ich einfach nur einen, ja, Roboter über entsprechende Zahlenkolonnen gucken lasse, ja, dann kann natürlich Folgendes passieren, dass ein Unternehmen, das beispielsweise im Jahr 2021 noch recht gesund war oder zumindest seine Krankheiten gut kaschieren konnte, hier noch eine normale Dividende gezahlt hat, ja, und dann beispielsweise jetzt ab Januar beginnend beständig im Kurs gesunken ist, meinetwegen, ja, der Kurs hat sich hier halbiert, dann hat sich natürlich automatisch die Dividende verdoppelt, ne, logischerweise. Ja, Zähler gleich geblieben, Nenner halbiert. So, und ja, ins Extrem getrieben, ja, wenn die Firma kurz vor der Pleite steht und schon 90% an Kurswert verloren hat, also nur noch einen Restwert von 10% hat, jetzt verglichen zum Jahresanfang, ja, dann hat sich natürlich umgekehrt, ja, meine Dividendenrendite gleich verzehnfacht. Und dann sieht das natürlich auf dem Papier sehr imposant aus, ist aber ein reiner Vergangenheitswert. Und das ist genau dieser Umbruch-Trägheitseffekt, das eben bedingt durch diese Berechnungsmethode Umbrüche im Unternehmen eben zu einer Trägheit in der Berechnung der realen oder der zu erwartenden Dividendenrendite dann führen. Ja, und hier muss ich natürlich dann schauen, dass ich ein anderes Verfahren wähle und dann zum Beispiel die prognostizierte Dividende mit einfließen lasse oder eben solche Unternehmen, ja, aus meiner Liste streiche oder die dann zum Beispiel eben gar nicht für so einen Index in Frage kommt, für einen ETF, ja, die eben solche hohen Kursverluste in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit hatten. Ja, und wenn ich das nicht mache, dann wäre ich eben Opfer dieses Umbruch-Trägheitseffekts. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es viele Dividenden-ETFs gibt, die deutlich schlechter abschneiden als entsprechende Closed-End-Funds, wo ich eben keinen Index habe, ja, und kein, sag mal, Replikationsrisiko eben durch eine schlechte Methodik. Und allgemein ist es ja so, dass eben Kurse, ja, sich eh viel volatiler und viel schneller in eine bestimmte Richtung entwickeln als Umsätze, Gewinne, Schrägstrich Verluste und eben Dividenden.
Da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Punkt, dass die Dividendenrendite eben ein wichtiger Punkt für Einkommensinvestoren ist, aber lange nicht der einzige. Und wenn man eben überwiegend nach der Dividendenrendite geht, nach dieser nackten Rückblickskennzahl, dann kann das zu solchen Ergebnissen wie bei diesem Global X ETF führen. Grundsätzlich, aber um nochmal zur eigentlichen These zurückzukommen, ist es rein aus Sicht der Gesamtrendite logisch, dass ausschüttungsstarke Beteiligungen niedrigere Kursrenditen im Schnitt aufweisen als kursgewinnorientierte Beteiligungen. Also es wäre ja auch bisschen naiv zu erwarten, dass man neben 6% an Dividendenertrag noch regelmäßig 6% an Kursgewinn pro Jahr erzielen könnte. Im Einzelfall bei einzelnen Unternehmen wird das klappen. Gibt es einige gute Beispiele dafür, aber im Schnitt wäre es rein aus Sicht der realistischen Gesamtrenditen eben unrealistisch, so ein Ergebnis. Dass Hochdividendenwerte jetzt aber generell im Kurs fallen würden, zeigt sich in der Realität und in der praktischen Umsetzung einfach nicht. Aber Luis, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten und das Pulver bei den Dividendenmythen ist uns noch nicht ausgegangen. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir daraus vielleicht nochmal eine zweite Folge und gehen dann bis dahin erstmal zu den HDWDMs über.
Das ist eine hervorragende Idee. Soll ich denn gleich mal loslegen, Anton?
Sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt.
Das kannst du auch sein. Anton, was haben Robin Zeng, Li Ka-shing und Li Shao-qi gemeinsam?
Die sagen mir tatsächlich alle was, weil das alles ja drei Namen aus berühmten asiatischen Unternehmerdynastien sind.
Korrekt, Anton. Ich bin ganz erstaunt. Tatsächlich. Und es sind nicht nur berühmte ostasiatische Unternehmer, sondern das sind tatsächlich die drei reichsten Hongkonger. Und zwar auf der aktuellen Forbes-Liste. Platz 29 Robin Zeng mit 44,8 Milliarden US-Dollar geschätztem Vermögen. Eigentümer der Contemporary Ampirex Technology. Mit denen hat vermutlich fast jeder von uns indirekt Kontakt. Die machen halt so Batterie- und Speichersysteme, halt vom Handy bis hin zum Auto, also so Lithium-Ionen-Akkus zum Beispiel. Der zweite, der dürfte, oder das Unternehmen dürfte noch geläufiger sein, Li Ka-shing, Jahrgang 1928, 34,8 Milliarden US-Dollar und bedeutendster Eigentümer von CK Hutchinson unter anderem. Ich glaube, die hast du ja auch in deinem Depot. Und die Nummer 3, Platz 39 in der aktuellen Forbes-Liste mit 32,6 Milliarden US-Dollar Vermögen. Das ist besagter Dr. Li Shao-qi, ebenfalls übrigens Jahrgang 1928, aber nach wie vor der Ankeraktionär und entscheidende Mann bei Henderson Land Development. Und die habe ich heute mitgebracht. Henderson Land Development, vom Namen her lässt sich drauf schließen, irgendetwas mit Immobilien, das ist richtig, das ist auch das Kerngeschäft. Die Besonderheit, Henderson Land Development ist erstmal als Holding aufgestellt, 1976 gegründet, seit 1981 an der Börse, domiziliert in Hongkong. Und als Holding hat das Unternehmen erstmal vier strategische Beteiligungen. Die bedeutendste und größte ist diejenige an Henderson Investment Limited mit knapp 70%. Und das ist ein vertikal integrierter Immobilienkonzern, wirklich von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Bau, Verkauf, aber auch Eigenbewirtschaftung und Services rund um die Immobilie bieten die alles an, die Aktivität schwerpunktmäßig Hongkong und China, ja, wobei der China-Anteil zwar jetzt zuletzt gewachsen ist, aber immer noch deutlich geringer ist als der Hongkong-Anteil. An Henderson Land Development hält Dr. Li Shaoqi nach wie vor 61,88%. Ja, also wirklich ein sehr, sehr großer Anker-Aktionär. Die restlichen Anteile sind Free Float, also können ganz regulär an der Hong Kong Stock Exchange erworben werden. Das Kürzel lautet 0012. Und wer sich an der Holding beteiligt, erwirbt eben nicht nur das interessante Immobilienportfolio, sondern darüber hinaus ist die Holding beteiligt an Hong Kong Ferry, also eine Schifffahrtsfirma, die, der Name deutet es an, auf der einen Seite den Fährbetrieb rund um Hongkong oder Fährbetriebe anbietet, Personentransporte und Gütertransporte, aber auch jede Menge Services rund um Schiffe, von Reparaturen, über Umbauten und Finanzierung und Ähnliches. Also auch hier stark integrierter Teil der Holding. Ferner sind die auch noch stark engagiert im Gasgeschäft mit The Hong Kong and China Gas Company, wo sie eben ebenfalls auch über 40% halten und hier eben klassischer Gasversorger. Ja, und die vierte Beteiligung ist dann die Miramar Hotel and Investment Company, wo die knapp die Hälfte halten. Ja, also auf der einen Seite klassische Immobilien, dann Hotel, Gasversorgung, Schiffe. Ja, also schon so ein bisschen in Richtung klassische asiatische Mischholding. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Der Börsenwert aktuell 156,2 Milliarden Hongkong-Dollar. Umsatz im letzten Jahr knapp 24 Milliarden Hongkong-Dollar. Gewinn 13,2 Milliarden Hongkong-Dollar. Macht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 12. Die Kursspanne in den letzten 12 Monaten zwischen 28 und 38,85 Hongkong-Dollar. Die Eigenkapitalrendite mit 3,8%, die fällt relativ bescheiden aus. Das liegt aber an der hohen Eigenkapitalausstattung der Holding. Die Verschuldungsquote beträgt gerade mal 36%. Ausgeschüttet wird zweimal im Jahr, im Juni und September, also relativ dicht beisammen die Zahlungen. Warum auch immer. Die Dividendenrendite aktuell bei 5,7%. Die Ausschüttungsquote, da haben wir sie, bezogen auf den bilanzierten Gewinn der letzten 3 Jahre im Schnitt 65%. Also selbst auf Gewinnbasis ist da noch einiges an Luft. Beeindruckend die Steigerungsrate der letzten 5 Jahre. Knapp 10% ging es Jahr für Jahr mit der Dividende hoch und die Dividendenserie begann 2009, sind wir jetzt also auch im 13. Jahr. Die stieg von 2009 von 0,31 Hongkong-Dollar auf jetzt aktuell 1,8 Hongkong-Dollar im letzten Jahr. Ja, hört sich erstmal alles ganz gut an. Übrigens auch hier die Kursentwicklung, zumindest bis 2019, sehr erfreulich. Ja, ging es lupenrein von links unten nach rechts oben. 2019 dann ein Knick. Ja, da notierte die Aktie bzw. die Holding bei 45 Hongkong Dollar. Aktuell ging es jetzt runter auf knapp über 30. Also sie hat ein Drittel an Wert verloren. Sicherlich spielt da auch der Standort mit rein. Und das Geschäftsmodell Immobilien in Kombination mit China ist jetzt natürlich auch keine heißgeliebte Investmentstory aktuell. Den höchsten Verlust gab es allerdings, liegt relativ nah in der Weltfinanzkrise, was ja auch ursprünglich eine Immobilienkrise war. Da ging es mal um satte 64,2% runter. Insgesamt habe ich für Henderson Land Development 7 von 10 goldene eierlegenden Gänsen vergeben. Abzug gab es einmal für den Maximalverlust, der schon recht heftig ist, mit knapp 2 Dritteln des Kurswertes. Ja, dann für die Kursentwicklung, für die Ausschüttung, da hätte ich mir ein bisschen mehr, bessere Verteilung gewünscht. Und ja, das Geschäftsmodell ist halt auch klar. Ja, Hongkong, China ist halt so eine Sache, muss man ja, dann auch mögen, in Anführungsstrichen, oder halt sich bewusst für entscheiden. Und die anderen Punkte insofern grün, und das macht dann eben in Summe besagte 7 Punkte. Ja, soweit zu meinem Wert. Und ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du uns heute Abgefahrenes mitgebracht hast, Anton.
Ja, es geht bei mir jetzt nicht weit in den Osten wie bei dir. CK Hutchison halte ich tatsächlich nicht. Dafür befindet sich aber seit gut einem Jahr tatsächlich Henderson Land Development in meinem Depot. Von daher fand ich die Vorstellung heute rein persönlich sehr interessant. Das ist ja doch immer ganz nett, mal noch so eine zweite Meinung zum eigenen Investment zu haben, dass man selbst davon überzeugt ist, sollte klar sein, sonst würde man ja in der Regel nicht investieren. Aber ja, von daher fand ich wirklich klasse heute deinen HDWDM. Aber jetzt zu meinem Hochdividendenwert. Und ich mache das ja hier tatsächlich im Podcast ganz gerne, dass ich auch mal einen ja antizyklischen Kandidat mitbringe, sage ich mal, heißt, dass ich auch ganz gern mal Werte bespreche, die gerade nicht heiß in den Medien hoch und runter diskutiert werden. Und ich sehe dann auch immer wieder die Kommentare auf Facebook oder wo auch immer zu den Hochdividendenwerten, wo dann gesagt wird, hier der Kurs, der ist so und so verlaufen. Da habe ich eine, ja, eine etwas, zumindest ja, eine etwas angepasste Meinung dazu. Ich persönlich sehe Performance Chasing sehr kritisch und finde es auch wichtig, Titel im Bestand zu haben, die in den letzten Jahren nicht top performt haben. Alles andere wäre Performance Chasing. Nur Titel im Bestand zu haben, die sich gut entwickelt haben, wäre astreines Performance Chasing. Und das ist einer der Hauptgründe für schlechte Ergebnisse bei Privatanlegern. Das jetzt nur mal zu dem Punkt. Aber grundsätzlich mache ich das hier ganz gerne, auch mal einen antizyklischen Kandidat zu besprechen, der dann vielleicht nicht maximal populär ist, aber das ist ja jetzt hier auch nicht meine Aufgabe, einen möglichst beliebten Wert vorzustellen, sondern ich bespreche einfach Dinge, die ich für passend halte, die sich gut anbieten könnten für Einkommensinvestoren. Heute mache ich es aber mal so richtig prozyklisch, also so wie es häufig ist bei Finanzthemen. Also die letzten Jahre wurde ja ununterbrochen über Tech geredet, noch bis Dezember letzten Jahres waren Growth-Aktien in aller Munde. Plötzlich spricht niemand mehr darüber und jetzt wird prozyklisch über alles andere gesprochen. Und weil das ja durchaus sinnvoll sein kann, auch mal prozyklisch zu agieren. In Klammern kann auch sehr negative Folgen haben. Es kommt dann wirklich immer auf den Einzelfall drauf an. Aber weil es gerade für Anleger, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren den Bereich der Rohstoffe noch gar nicht abgedeckt haben, gerade für die bringe ich heute mal einen etwas prozyklischen Titel mit, wohl wissend, dass es fundamental betrachtet natürlich nicht optimal ist, immer dann auf bestimmte Themen aufzuspringen, die gerade mal gut laufen. Und ja, das Rohstoffthema, das war seit Anfang der 2010er Jahre zunehmend aus der Mode, einfach weil es so ein klassischer Schweinezyklus war. Gerade sind die Werte auch im inflationären Umfeld sehr, sehr beliebt, fundamental sehr gute Ergebnisse im Bereich der Rohstoffe. Die Kurse laufen gut, die Dividenden sprudeln. Also das sind so mit die besten Dividendenzahler momentan schlechthin, einfach wenn man jetzt es mal aus Sicht der Dynamik betrachtet. Also da gibt es momentan echt üppige Sonderauszahlungen. Und als Titel habe ich heute mal für diesen Rohstoffbereich den BlackRock World Mining Trust mitgebracht. Den hatte ich schon mal Ende 2019 auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt. Damals mit dem tatsächlich erwartbaren Feedback, weil die Performance in den letzten Jahren nicht gut war, kamen natürlich verschiedene Kommentare. Hier, der Rohstoffe sind doch tot. und wie kann man das denn machen? Die letzten Jahre lief's doch so schlecht, dann sind doch Rohstoffe eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich habe das eigentlich schon immer so ein bisschen ausgewogener betrachtet oder hab zumindest versucht, nicht ganz so stark dem Performance-Chasing zu unterlegen. Ich meine, klar, das ist nicht schön, wenn man sieht, dass es da einzelne Beteiligungen in wirtschaftlichen guten Jahren so zerlegt hat bei Dividenden und Kursen. Das ist natürlich nicht schön. Trotzdem kann man, um nicht Performance-Chasing zu betreiben, trotzdem sollte man dann eben auch mal sowas halten im Bestand. Von daher, den hatte ich schon mal 2019 auf meinem YouTube-Kanal besprochen. Seitdem hat der sich im Wert fast verdoppelt. Und dazu gab es noch überdurchschnittlich hohe Ausschüttungsrenditen von jenseits der 5%. Aber tauchen wir jetzt mal etwas tiefer in den BlackRock World Mining Trust ein. Der Name BlackRock, der sollte ja jedem geläufig sein. Das ist der weltweit größte Asset Manager, der unter anderem auch viele Closed-End-Funds betreibt. Ein solcher ist eben auch der BlackRock World Mining Trust. Das ist ein CEF mit Domizil im Vereinigten Königreich. Aufgelegt und börsennotiert wurde das Ganze im Jahr 1993 und mit der Anlagestrategie überwiegend im Bereich der Aktien mit Fokus auf Rohstoffunternehmen zu investieren. Regional ist dabei das Fondsportfolio sehr breit aufgestellt, sowohl über etablierte Rohstoffjurisdiktionen als auch über sogenannte Emerging Markets, also von chilenischen und peruanischen und brasilianischen Rohstoffunternehmen über Briten, über Kanadier, über Australier ist da wirklich sehr viel dabei. In Summe 69 Einzelbeteiligungen, überwiegend Aktien, und die Top 3 Positionen sind die diversifizierten Rohstoffkonzerne BHP, Glencore und Anglo American. Der generelle Ansatz des BlackRock World Mining Trusts ist eine Dividendenstrategie, also primär versucht der CEF Ausschüttungen zu generieren, indem Dividenden vereinnahmt werden und die Nachkosten weitergereicht werden. In einem geringen Umfang ergänzt der CEF aber auch eine kleine Optionsstrategie. Heißt der, das Management generiert durch den gezielten Verkauf von gedeckten Kaufoptionen ein zusätzliches Prämieneinkommen und kann dadurch die Barerträge in gewissem Umfang steigern. Also genereller Ansatz ist die Dividendenstrategie, aber als Ergänzung eben das kleine Optionsgeschäft. Das Bruttovermögen dieses Closed-End-Funds liegt momentan bei beachtenswerten 1,5 Milliarden Pfund. Also es ist jetzt kein Riese in der CEF-Welt, aber doch schon einer der größeren. Bei einem Börsenwert von 1,29 Milliarden Pfund und einem Nettoinventarwert von 1,32 Milliarden britischen Pfund. Und aus der Differenz zwischen Net Asset Value und Börsenwert erkennen wir, dass der Titel momentan zu einem leichten Discount von ca. 2% gehandelt wird. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,8%. Was gerade für einen auf einen bestimmten Sektor fokussierten Closed-End-Fund ein absolut vertretbarer Wert ist. Ausschüttungen werden vom Closed-End-Fund vierteljährlich geleistet mit 3 etwas niedrigeren Quartalszahlungen unterjährig und am Ende dann nochmal einer etwas höheren Sonderzahlung zum Ende hin. Die Barrendite liegt trotz der jüngsten Kursverdopplung immerhin noch bei 5,9%. Also wir sehen, da läuft es wirklich sehr gut in dem zyklischen Sektor. Das sei ganz klar erwähnt. Wir hatten ja auch schon mal eine Zykliker-Podcast-Folge gemacht. Also wer sich dafür interessiert, da gerne nochmal reinhören. Diese 5,9%ige Barrendite, die ist voll verdient mit einer Ausschüttungsquote von 98%, was gerade für einen CEF ein absolut konservativer Wert ist, bei einer Dividendensteigerungsrate von 22% über die letzten 5 Jahre im Schnitt. Also es ging sowohl bei den Kursen als auch bei den Zahlungen kräftig aufwärts, weil wir eben in einem insgesamt bullischen Umfeld für Rohstoffunternehmen sind. Die Zahlungsserie besteht trotzdem erst seit 2020. Da gab es eine leichte Absenkung im Shutdown-Crash und der Fonds weist eine Verschuldungsquote von 11,5% aus. Das ist bei einem aktienlastigen Closed-End-Fund ein meines Erachtens vertretbarer Wert, aber jetzt auch nicht gerade ja etwas, was den Fonds defensiver macht. An der Stelle habe ich mal eine gelbe Ampel vergeben, das müsste meiner Meinung nach nicht sein, wäre für mich jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium, um den Fonds jetzt nicht zu kaufen. Kursmäßig ging es seit der Finanzkrise in typisch zyklischer Manier mal auf, mal ab. 2011 war dann ein Hochpunkt erreicht bis 2014 ging es dann deutlich bergab im Net Asset Value und im Kurs und in den letzten Monaten bzw. 2 Jahren dann wieder ein rasanter Anstieg. Also wir sehen, Rohstoffe sind sehr zyklisch, aber gerade weil die Korrelation nicht 1:1 ist mit dem sonstigen Aktienmarkt aus Kurssicht, aber auch bei den Zahlungen, finde ich Rohstoffinvestments nach wie vor sehr spannend. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Punkt, der die Zyklik von Rohstoffinvestments auf den Punkt bringt, und das ist der maximale Kursverlust. Der liegt bei 79% in der Spitze. Das ist also wirklich nichts für schwache Nerven, was hier eine Sammelanlage wohlgemerkt abgeliefert hat. Also wir reden hier nicht über eine peruanische Minengesellschaft. Nein, es geht hier um einen sektorbreiten Fonds, der zugegeben leicht gehebelt ist. Aber selbst wenn wir jetzt hier mal einen 11-prozentigen Hebel rausrechnen, ist das immer noch ein weit überdurchschnittlicher Drawdown, der das gesamte Rohstoffthema zusammenfasst. Und das muss man unbedingt auf dem Schirm haben. Der Sektor, der hat nicht umsonst gerade so massive Renditen, sondern die Renditen sind jetzt gerade so massiv, weil sie dann eben auch, wenn das Umfeld mal ein bisschen schlechter wird, auch ebenso schnell wieder zurückgehen. In Summe gab es bei der Zahlungsserie, bei der Verschuldungsquote, bei der Kursentwicklung und beim Maximalverlustabzüge, was für mich 8 von 10 in der Gesamtbewertung macht, bei den goldenen Eier liegenden Gänsen. Wie so oft, 8 merke ich gerade, das ist aber wirklich Zufall und nicht Kalkül. Und wer in diesen eher prozyklischen Kandidat investieren möchte, was ich durchaus verstehen kann, weil Rohstoffe einfach meiner Meinung nach in ein diversifiziertes Portfolio gehören, der kann den CEF über das Kürzel BRWM an der Londoner Börse erwerben. Der Fonds hat aber meines Wissens sogar eine Zweitnotiz in Deutschland. Wie da jetzt im Detail die Liquidität ist, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. Normalerweise empfehlen wir ja immer die Order an den Heimatbörsen aus verschiedenen Gründen. Das jetzt aber zu meinem HDBDM.
Sehr schön, ein Modethema. Naja, muss ja auch mal hin und wieder sein. Damit kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge und das heißt zunächst die Belehrung im Brit. Erstens, Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken bis zum Totalausfall verbunden. Zweitens, wir übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Drittens, bitte alles nochmal nachrecherchieren, vor allem wenn der Podcast nach einer Weile gehört wird, da wir für die Aktualität und Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr übernehmen können. Viertens, was wir hier gesagt haben, sind keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir, wie eben dargelegt, zum Teil selber investiert und somit bestehen potenzielle Interessenskonflikte. Wenn ihr zu dieser Folge noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann teilt sie uns mit. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, gerne über die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder per Mail an einkommensinvestoren@nurbaresistwahres.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute, für den Wonnemonat Mai. Wir sehen uns auf der Invest. Bis dahin, eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.
A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.
The Capital Ideas podcast now has a new monthly edition hosted by Capital Group CEO Mike Gitlin. Investment professionals reveal their best mentors, how they find their next great idea, and a few funny stories. Subscribe wherever you get your podcasts. American Funds Distributors, Inc.